Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Den Aufstand proben heißt das jüngst erschienene Buch des Theaterkritikers Wolfgang Höbel über Karin Bayer. Denn die Intendantin des Kölner Schauspiels hat diese Bühne nicht nur in kürzester Zeit wieder zu einem der wichtigsten Sprechtheater in Deutschland gemacht, sondern dort selbst den Aufstand geprobt. Gegen die Pläne für einen Abriss des Schauspielhauses und damit gegen die Kölner Kulturpolitik. Sie war auch auf der politischen Bühne erfolgreich. Karin Bayer, geboren 1965, gründete während ihres Studiums in Köln ihre erste Theatergruppe. Seit Anfang der 90er Jahre inszeniert sie an großen Häusern in Düsseldorf, Hamburg, Köln, München oder an der Wiener Burg. Seit 2007 ist sie Intendantin des Schauspiels in Köln. In der kommenden Saison wird Karin Bayer Intendantin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, der größten Bühne des Landes. Im November soll die Saison dort eröffnet werden. Karin Fischer sprach mit ihr über Kunst und Politik auf und jenseits der Bühne.
Karin Bayer, Sie haben in Köln ein kleines Theaterwunder geschaffen, wie man dann so schön sagt. Sie haben ein Theater, das überregional eigentlich nicht mehr wahrgenommen wurde und seine Kundschaft zu großen Teilen gelangweilt hat, in die erste Reihe geschoben, in eine Reihe mit großen Häusern, die in dieser Liga die Hauptrolle spielen, das Thalia Theater in Hamburg oder die Münchner Kammerspiele, das Deutsche Theater in Berlin oder die Wiener Burg. Zweimal war Köln Theater des Jahres in ihrer Zeit. Jetzt klingt es ein bisschen banal, Sie zu fragen, wie haben Sie das gemacht? Aber vielleicht gibt es doch eine Erklärung dafür.
Oha, das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil wenn wir das alle so genau wüssten, wie das geht, dann würden wir es doch permanent tun. Also es gibt sicherlich ein paar Dinge, wo ich denke, dass sie uns geholfen haben, hier in dieser Stadt anzukommen. Es hat sehr viel damit zu tun, dass das Programm, was wir hier gemacht haben, was mit dieser Stadt zu tun hat, dass wir versucht haben, die Zuschauer auf Augenhöhe abzuholen, also dass wir nicht von vornherein den Unkenrufen folgten, man dürfe in Köln nur Komödien und Liederabende machen, sondern wir haben die Zuschauer durchaus mit sehr anstrengendem Theater auch gefordert. Es war etwas, was uns, glaube ich, hier in dieser Stadt zumindest die Gunst der Zuschauer gesichert hat. Eigentlich das Gegenteil zu tun von dem, was man mir vorher angeraten hat. Letztendlich die Frage, also wie es dazu kommt, dass man dann jetzt über Köln hinaus es auch geschafft hat, diese Anerkennung zu bekommen, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil letztendlich ist es immer ein Zusammenspiel von Menschen. Also die richtigen Schauspieler müssen auf den richtigen Regisseur und der auf den richtigen Stoff und so weiter treffen. Und das ist zum einen ein bisschen Instinkt, also Vorschläge, die man Regisseure macht, was Besetzung angeht, was Stoffe angeht. Und zum anderen spielt natürlich auch Glück ein bisschen eine Rolle. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Sterne für uns hier günstig standen.
Also was man von außen wahrgenommen hat, war sowas wie eine ganz engagierte Riege junger Schauspielerinnen und Schauspieler. Bewährte weibliche Charakterköpfe im Ensemble jetzt bis zum Schluss. Eine kluge Chefdramaturgin Rita Thiele und vielleicht eine besondere Art, mit dem Ensemble zu arbeiten. Wolfgang Höbel hat ihre Anfänge in dem Theaterbuch Den Aufstandproben ja ganz intensiv und gut beschrieben. Und da waren wichtig, wenn man das zusammenfassen will, eigens von ihnen gesuchte Räume für die jeweiligen Stücke und ein sehr langer gemeinsamer Probenprozess. Ist das was, was man in so eine Intendanz rüberretten kann?
Ich glaube, die Art und Weise, wie ich als Regisseurin gearbeitet habe oder jetzt arbeite, das verändert sich. Also es verändert sich mit dem Älterwerden. Ich habe zum Beispiel als junge Regisseurin sehr viel mehr improvisiert, also ganz frei improvisiert, von Texten weg improvisiert. Das mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Das hat was damit zu tun, dass ich mit Zeiten auch ganz anders haushalte und sehr viel zügiger auf Ergebnis hin arbeite. Was vielleicht geblieben ist aus dieser Zeit, ist eine gewisse Handschrift, die kann man vielleicht auch mal verspielt nennen oder sinnlich. Also ich mag es gerne theatral. Ich mag auch gerne theatral kräftig zupacken. Nur die Arbeitsform hat sich verändert. Zumindest die Arbeitsform auf den Proben.
Was ist Ihnen an der Stückerkundung, an der Musikalität, wie Sie gesagt haben, was ist Ihnen wichtig an Ihrer Theaterarbeit?
Es ist immer schwer, sich selber zu beurteilen, aber meine Herangehensweise ist natürlich immer erstmal über den Inhalt. Die Form kommt immer hinterher, das ist nicht bei jedem so. Also manche haben erst ihre formalen Ansätze. Und diese inhaltliche Auseinandersetzung ist in der Vorbereitung auch immer eine sehr intensive und eine sehr langwierige, um da wirklich einen Weg zu finden, eine Quintessenz für mich zu finden, egal ob es mir jetzt wirklich gelingt, die zum Zuschauer zu transportieren oder nicht. Ich brauche die als Stabilität, als Regisseurin, um arbeiten zu können. Also um die wirklich tief zu ergründen, gehe ich inhaltlich, glaube ich, in der Vorbereitung sehr, sehr weit. Ästhetisch ist es so, ich glaube, etwas, was meine Arbeit, glaube ich, von Anbeginn bis heute geprägt hat, ist eine gewisse Art der Musikalität. Das ist etwas, was mir, glaube ich, in die Wiege gespuckt wurde. Musik ist immer ganz wichtig gewesen für mich, aber ich meine jetzt nicht Musik im Sinne von Theatermusik, sondern wie ein Abend musikalisch gebaut ist, sprich also Rhythmuswechsel von Szenenfolgen, Ruhepunkte, dramatische Punkte und so weiter und so fort. Ich betrachte dann doch so einen Text wie eine Partitur in der Arbeit. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, immer gemacht habe, was sich aber natürlich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt hat.
Wenn ich jetzt noch sozusagen was über Ihre Handschrift sagen sollte, dann würde ich auch hinweisen auf was Sie vielleicht sogar ablehnen würden, was ich aber ganz stark empfinde, nämlich so eine Art feministische Grunddisposition, die deutlich zu sehen ist in dem Sinne, die weiblichen Figuren sind einfach so etwas wie eine Hauptsache geworden in ihrer Arbeit. Bei Katie Mitchell und Karin Henkel ja oft auch. Also es gibt viele tolle Regisseurinnen an diesem Haus. Es gibt viele Schauspielerinnen, die eine Hauptrolle übernehmen können, wie im King Lear zum Beispiel.
Das ist richtig. Ich würde mich selber jetzt nie als feministisch bezeichnen. Dafür muss ich auch ganz ehrlich gestehen, habe ich mich mit dem Thema effektiv zu wenig auseinandergesetzt. Also da habe ich mich durchaus auch schon in Nesseln gesetzt, wo ich auf Podien gehievt wurde, wo ich echt nicht hingehöre, um zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Also das ist dann vielleicht auch etwas, wie soll ich sagen, auch Instinktives, weil natürlich Frauen mir näher sind als Männer. Die kenne ich einfach besser. Und das ist auch richtig, dass das in frühen Arbeiten von mir schon wahrgenommen wurde. Zum Beispiel vor langer Zeit, als ich den Kaufmann von Venedig inszeniert habe, hat man sich dann weniger über Shylock und Antonio unterhalten, sondern mehr über die Jessica-Figur, zu der ich mir dann auch sehr viele Gedanken gemacht habe, oder natürlich auch Portia. Es kann natürlich sein, dass ich da instinktiv dann mehr auf weibliche Figuren zusteuere als ein männlicher Regisseur. Das halte ich für durchaus denkbar. Das ist aber jetzt kein bewusster Akt von mir.
In den Troerinnen sind ja tatsächlich die Troerinnen Troerinnen. Aber was wollten Sie mit dem Lear und dieser durchgängig weiblichen Besetzung, inklusive Barbara Nüsse als König?
Ich finde, dass der Lear an sich eines der grausamsten und schlimmsten Shakespeare-Stücke ist. Es endet wirklich den finstersten Gefilden des menschlichen Daseins. Und bei der Untersuchung dieses Stückes weiß ich, dass ich die Grausamkeiten, die in dieser gottlosen Welt vom Lear bestehen, dass ich gesucht habe, wie kann man diesen Schrecken, der auch in Grotesken vorhanden ist, wie kann man diesen Schrecken erzählen? Und man ordnet Männern gewisse Dinge, die gerade zum Beispiel auch mit Macht zu tun haben. Das spielt ja bei Lear eine große Rolle. Auch sexuelle Macht. Die ordnet man Männern zu. Und ich wollte, glaube ich, die Sehgewohnheiten der Zuschauer auch irritieren, indem ich diese Abgründe durch Frauen habe spielen lassen, weil sich dadurch die Abgründe meiner Meinung nach potenzieren.
Wenn wir über Ihre Inszenierungen hier in Köln sprechen, dann sind viele davon jenseits des Frauenthemas dezidiert politische gewesen, spektakulär politisch, wie Nicolas Stehmann, der die Kontrakte des Kaufmanns von Elfriede Jelinek hier inszeniert hat. Sie selbst haben das Werk Ein Bus, ein Sturz gemacht, in dem es ja unter anderem um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs ging. Wie direkt und wie stark politisch kann Ihrer Meinung nach oder sollte oder dürfte Theater sein?
Also ich finde, Theater sollte unbedingt politisch sein. Das ist aber auch etwas, was sich jetzt, was mich persönlich betrifft, im Laufe von vielen Jahren entwickelt hat. Also diese Erkenntnis und auch die Notwendigkeit, es hat was damit zu tun, dass ich als Intendantin in einer öffentlichen Situation bin, in der ich natürlich durch diese öffentliche Position, die ich bekleide, auch eine gewisse Verantwortung übernehme. In einer Stadt zum Beispiel. Und dass ich damit sehr bewusst und sehr verantwortungsvoll umgehen muss. Und ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie man politisches Theater macht, die muss man sich immer wieder neu stellen, die Frage, wie kann das sein? Weil das, was in den 70er Jahren an politischem Theater das Theatergeschehen bestimmt hat. Das ist eine Form gewesen, die, glaube ich, so heute nicht funktionieren würde. Also ich glaube, mittlerweile kann man nicht so ohne weiteres hingehen und seine politische Haltung von der Bühne runter predigen. Das würde mich als Zuschauer nerven. Natürlich müssen wir viel verklausulierter arbeiten, den Zuschauern zum Nachdenken fordern, auffordern, die Wahrheit hinter der Wahrheit zu entdecken. Das ist ja das Thema in der Kunst schlechthin, dass wir die Dinge ja nicht abbilden und auch meiner Meinung nach im Theater nicht spiegeln, sondern hinterfragen und Assoziationsräume aufwerfen, in denen der Zuschauer hoffentlich dann auch selber nachdenken und fantasieren kann.
Ich nehme aber an, dass die direkte Erarbeitung von Stücken, die als kapitalismuskritisch gelten, nicht unbedingt ihr Ding wäre. Also ich spreche von der Konjunktur von Brechts Johanna der Schlachthöfe auf deutschen Bühnen oder ich spreche von Performances, die globalisierungskritisch sein sollten. Würden Sie das alles auch so sehen oder denken Sie mehr zum Beispiel von einer Stadtgesellschaft her?
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man allgemeine gesellschaftliche Themen aufgreift. Hier in Köln hat sich Stadtgesellschaft mir sehr viel Stadtspezifisches geboten. Es wäre jetzt für mich tatsächlich auch wieder eine Frage der Form, weil, also nehmen wir mal Elfriede Jelinek. Durch die Sprache von Elfriede Jelinek und ihre Gehirnwindung entsteht ja schon eine Metaebene. Auch wenn Elfriede Jelinek manchmal die Dinge so beim Namen benennt, nimmt es immer doch ganz, ganz andere Wege. Und das ist für mich durchaus denkbar im Theater. Schwierig wird es in dem Moment, wo eine in Anführungsstrichen Botschaft 1:1 ausgesprochen wird. Dann lieber ein Pamphlet schreiben und es verteilen.
Diese 1:1 Botschaften, die haben tatsächlich vor Ihrem Theater auch stattgefunden. Deswegen lassen Sie uns jetzt kurz auf Ihr sozusagen umstürzlerisches politisches Engagement hier in Köln kommen. Als Sie an der Spitze einer Bürgerinitiative das Schauspielhaus vor dem Abriss gerettet haben und den Kölnern gleichzeitig die Liebe zu diesen eigenen 60er Jahren Ripanbauten lehren konnten. Was waren da sozusagen die schrecklichsten und die schönsten Momente in diesem Kampf?
Ja, im Nachhinein sieht man das alles natürlich immer ein bisschen verklärt, weil es ist ja alles gut ausgegangen. Sie sehen hier dieses Schild, da steht Option finaler Rettungsschuss. Das war eine Verzweiflungstat, zwischendurch dieses Schild über meinen Schreibtisch zu hängen. Wir standen oft mit den Rücken an der Wand und es war natürlich auch immer die Frage, ob man das Ganze so physisch und psychisch durchstehen würde. Es war schon ein großer Ballast. Schrecklich war sicherlich der Kampf im Haus selber. Es gab einfach einen Riss zwischen der Oper und dem Schauspiel, den man jeden Tag gespürt hat. Und das fand ich energieraubend. Und als harmoniesüchtiger Mensch war das ausgesprochen unangenehm und schrecklich. Aber ich meine,
Kulturpolitik von Köln war ja auch nicht gerade so nett zu Ihnen.
Ja, aber das ist etwas anderes. Also da gab es so 1-2 Punkte, wo ich an meine Grenze gestoßen bin. Aber im Großen und Ganzen, ein Kampf mit der Politik ist ein etwas abstrakterer Kampf als der Kampf im Haus selber. Und den fand ich letztendlich aushaltbarer. Beziehungsweise bis hin zu, dass er durchaus auch Lust machte, muss man ja auch sagen. Und innerhalb des Betriebes war das aber etwas, was wirklich die Grundatmosphäre im Haus vergiftet hat. Und es ist jetzt auch nicht richtig, wenn ich mich jetzt auf die Position zurückziehe, darüber zu jammern, weil ich gehöre ja sozusagen mit zu den Tätern, das Haus zu spalten, indem ich da so klar Positionen bezogen habe. Ich konnte das auch nicht anders, ich musste das tun, also für mich auch, um im Spiegel gucken zu können.
Gehen Sie denn aus Köln weg, unter anderem, weil der Stadtrat Ihre Arbeit nicht oder die Kulturpolitik Ihre Arbeit nicht genügend gewürdigt hat? Oder konnte man so ein Angebot wie Hamburg einfach nicht ausschlagen?
Ich glaube eher das Zweite. Es ist so, also ein Haus wie das Hamburger Schauspielhaus, das kriegt man, glaube ich, nur einmal in seinem Leben angeboten. Und die Verführung ist immens. Es ist einfach ein unglaublich tolles Theater. Ein unglaublich schwieriges Theater zugegebenermaßen. Aber es ist natürlich doch ein sehr, sehr großer Reiz für mich gewesen. Dazu kommt auch, dass ich überzeugt davon bin, dass es nicht gut ist, in einem künstlerischen Beruf zu lange im Sessel kleben zu bleiben. Das halte ich für sehr kontraproduktiv. Man wird gemütlich vielleicht, man hat sich da irgendwie eingeigelt, man kennt seine Pappenheimer und das ist künstlerisch unproduktiv. Also ich glaube, dass es sehr richtig ist, als Intendant, als künstlerischer Intendant, ein Reisender zu sein. So unangenehm wie das ist, immer wieder neu zu starten. Natürlich sehe ich jetzt auch diesen Riesenberg vor mir, der gerade auf mich zukommt und zwar jetzt auch sehr zügig auf mich zukommt. Aber bei allem, was einem da droht in die Knie Knie zu zwingen, ist es ja auch unglaublich beflügelnd.
Sie wechseln an die größte deutsche Sprechtheaterbühne, ans Deutsche Schauspielhaus nach Hamburg, schwer zu füllen. Wie wollen Sie das hinkriegen?
Indem ich gutes Theater mache. Also das ist eine Frage, die mir natürlich gerne viele Menschen stellen. Wie füllt man dieses Haus? Und tatsächlich ist es so, dass...
Weil es auch schon vielen Ihrer Vorgänger nicht gelungen ist.
Natürlich, aber es geht natürlich auch da um die Quadratur des Kreises. Es geht um die Quadratur des Kreises, dass dieses Haus eigentlich eine Tradition hat, durchaus experimentell zu sein. Also eher nicht das bürgerliche Theater in der Stadt zu sein. Und gleichzeitig hat es die meisten Sitzplätze und das widerspricht sich auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, der einzige Weg ist, sich dem zu stellen und nicht mutlos zu werden. Natürlich muss man, erfordert die Architektur des Hauses auch eine gewisse Theatersprache, eine gewisse Form und gewisse Menschen auf der Bühne, die das Charisma haben, den zweiten Rang zu erreichen. Das sind alles Dinge, also wo man auch wirklich großdimensioniert denken muss. Es ist aber auch etwas, was ich gerne tue. Also das ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, weil ich jetzt dieses große Theater übernehme, muss ich in großen Formaten denken, sondern es ist eher umgekehrt. Ich würde ja am liebsten auf dem Fußballfeld inszenieren. Ich mag es ja. Das ist etwas, in dem ich mich zu Hause fühle. Und ich kann einfach nur hoffen, dass das, was wir da vorhaben, was eben durchaus auch gewagt ist, aber das finde ich wichtig, dass wir damit genügend Zuschauer ansprechen werden. Dass das aber eine ganz schwierige Aufgabe ist, ist mir durchaus klar. Es ist mir auch durchaus klar, dass Zuschauer fürs Theater möglicherweise weniger werden. Das ist so etwas, was man ja so im Allgemeinen beobachten kann. Ich halte es nur für einen falschen Weg, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt, im vorauseilenden Gehorsam populistisch zu werden. Das ist auch genau das, was wir in Köln eben nicht gemacht haben. Deswegen antworte ich jetzt erstmal so flapsig, ich möchte gutes Theater machen, weil letztendlich steht und fällt es damit. Es gibt Dinge, von denen man weiß, die füllen ein Haus. Die berühmten Liederabende. Damit werden sie ein Haus immer füllen können. Das ist aber nicht unser Auftrag.
Ich frage das auch deswegen, weil in der Zeit, in der Sie zu verhandeln angefangen haben, hatte Hamburg keine sehr leichte kulturpolitische Situation. Und man hatte davor als eine etwas glücklose Kulturpolitik viele Institutionen in Hamburg sozusagen beschädigt, hat auch das Gefühl, vielleicht muss ein Intendanten in Hamburg da auch erstmal den Mangel verwalten. Fühlen Sie sich bis jetzt in der Hansestadt gut aufgehoben?
Ja, also soweit. Es ist natürlich schwer, weil ich noch nicht angefangen habe. Ich bin noch in der Vorbereitungsphase, aber die Gespräche, die ich geführt habe mit gerade mit Politik und Verwaltung und die Rahmenbedingungen, die ich verhandelt habe, das lässt sich sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Hamburg in eine besonders reiche Situation kommen. Das stimmt nicht. Also wir sind auf dem Stand von 2008/09, also was der Intendant da hatte. Aber wir haben die Sparmaßnahmen rückgängig machen können und das ist ein Level 8-9, wo ich sagen würde, das ist nicht üppig, aber da traue ich mir das zu, das Theater zu machen, was ich auch suche.
Und das soll Gutes sein und weil Sie im Moment noch nicht wirklich etwas erzählen wollen, inhaltlich über das, was Sie da machen werden im Herbst in Hamburg, die ganz allgemeine Frage, kann man sich denn als Regisseurin immer mal wieder auch neu erfinden? Muss man das oder setzen Sie einfach auch für Hamburg auf das, was Sie gut können, worüber wir schon gesprochen haben?
Also ich werde sicherlich nicht ein anderer Mensch sein, dadurch, dass ich eine Stadt wechsle. Ich denke aber, dass es genügend Aspekte in meiner Biografie gibt, die sehr viel mit der Biografie der Stadt Hamburg zu tun haben. Also da gibt es ja durchaus Berührungspunkte. Und natürlich gibt es auch Themen, die man als Künstler weiterentwickelt, aber mit denen man sich lange beschäftigt. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen einen biografischen Schnitt setze und sage, jetzt kommt eine völlig neue Karin Bayer nach Hamburg. Ich glaube auch nicht, dass ich dazu gebeten worden bin. Natürlich setze ich Dinge fort. Ich werde sehen, wo es mich hintreibt.
Zu den Berührungspunkten in Hamburg, die Sie erwähnt haben, zu Ihrer Vergangenheit gehört Joachim Lux, der Intendant des Thalia-Theaters, der früher interessanterweise Chefdramaturg in Düsseldorf war, als Sie dort unter Volker Kanaris Ihre ersten Inszenierungen gemacht haben. Was wird es für ein Verhältnis werden? Zwei Theater in einer großen Stadt können natürlich miteinander leben, gegeneinander vielleicht nicht ganz so gut, aber sie dürfen natürlich auch nicht das Gleiche bieten. Haben Sie da Befürchtungen in Bezug auf ähnliche Formensprachen, Konkurrenzsituationen untereinander?
Also eine gewisse Konkurrenzsituation untereinander ist ja erstmal nur produktiv. Solange, wie soll ich sagen, im Rahmen der Genfer Konvention gearbeitet wird, ist das ja in Ordnung. Ich habe da ehrlich gesagt keine allzu großen Bedenken, weil Joachim und ich kennen uns wirklich seit Ewigkeit. Wir haben ja nicht nur in Düsseldorf zusammengearbeitet, sondern in Düsseldorf und in Bremen und in Wien. Also wir kennen uns wirklich gut. Was das Abgrenzen angeht, bin ich relativ gelassen, weil ich gehe ganz sicher nicht in eine Stadt und sage, was gibt es, was macht der Lux, was macht Kampnagel, was macht das Winterhuder Fährhaus und sage, das kann ich schon mal alles nicht machen und was bleibt übrig, das mache ich. Also so kann ich ja nicht rangehen. Ich muss aus mir schöpfen, aus meinem Team schöpfen. Und ich gehe erstmal davon aus, dass allein die Tatsache, dass ich eine inszenierende Intendantin bin, dass die Architektur des Hauses andere Formen von mir verlangt, die ich auch gerne bediene. Allein dadurch, dass wir ein völlig anderes Ensemble haben werden und andere Regisseure, werden wir unterschiedlich genug sein. So eine Situation wie damals mit Jürgen Flimm und Frank Baumbauer, die werden Sie heutzutage nicht mehr antreffen können. Also wo ein Theater sozusagen für das politisch motivierte, etwas experimentierfreudige stand und das andere für das etwas bürgerlichere. Also Sie werden keinen Intendanten mehr finden, der sagt, ich übernehme das Bürgerliche. Die gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr. Und insofern gibt es natürlich in dem Betrachten von Welt Berührungspunkte, weil wir leben in derselben Welt, wir leben in derselben Stadt. Wir werden es unterschiedlich bedienen, aber nicht unbedingt programmatisch unterschiedlich.
Risikobereitschaft, haben Sie mal in einem Interview gesagt, sei Ihnen auch für Hamburg wichtig. Mit Risikobereitschaft haben andere Intendanten dieses Haus schon relativ leer gespielt. Und deswegen probiere ich es nochmal mit Ihnen und dieser neuen Stadt. Was würde bedeuten Risikobereitschaft in Hamburg?
Ein Risiko ist, wenn Sie Uraufführungen im großen Haus machen, das ist ein großes Risiko. Wenn Sie nicht permanent Titel spielen, die bekannt sind, das ist ein großes Risiko. Und da muss man sich, wie soll ich sagen, als Team in die Augen schauen und sagen, wollen wir diesen Weg gehen oder nicht? Und ich bin der Meinung, dass man den gehen soll, ja.
Zum Risiko eines solchen großen Schiffes wie des Schauspielhauses gehört auch, das haben Sie vorher angedeutet, dass die Publikumsschichten aus ganz anderen Gründen als schlechtem Theater heutzutage bröckeln, aus Gründen der Demografie, aus Gründen eines sich multipliziert habenden Freizeitangebots. Und natürlich sind Theatermacher immer aufgefordert, sozusagen die neuen Schichten für das Haus zu gewinnen. Ist das ein Thema oder glauben Sie daran, dass gutes Theater wie gute Kunst sich einfach durchsetzt?
Ich glaube daran, dass gutes Theater sich durchsetzt. Und ich glaube daran, dass gute Schauspieler sich durchsetzen. Ich glaube, letztendlich hat es also so eine Strahlkraft eines Theaters und ob das Theater ein Magnet sein kann in der Stadt, ganz viel mit dem Ensemble zu tun. Primär mit dem Ensemble zu tun. Davon bin ich total überzeugt. Programme, um Zuschauer zu erreichen, die vielleicht erstmal als Theater fern gelten, würde ich immer so für einzelne Produktionen sehen. Da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen geläutert durch meine Köln-Zeit, wo ich vielleicht etwas naiv daran geglaubt habe, hier mit den Methoden Zuschauerschichten zu erreichen, die man sonst nicht im Theater sieht. Das ist mir nicht gelungen. Vielleicht auch nicht konsequent genug gesucht, aber wir sind doch einige Wege gegangen, was nicht dazu geführt hat, dass sich die Zuschauer radikal verändert haben. Es ist etwas jünger geworden, das Publikum, oder es ist aber nach wie vor durchmischt. Aber es ist nicht so, dass, also wie ich gehofft habe, dass zum Beispiel ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund auf einmal im Theater sitzen. Diese Wege zu gehen, das ist, glaube ich, man braucht einen sehr langen Atem zu und es sind auch dann mehr die kleineren Formate erstmal, wo man versuchen kann, Brücken zu schlagen. Und das werden wir natürlich in Hamburg machen, in gewissen Formaten, in gewissen Produktionen. Ich glaube, wir haben einige Unternehmen vor, die sehr speziell und sehr anders sind. In der Verzahnung in die Stadt hinein, in der Verzahnung mit Instituten und so weiter und so fort, wo ich glaube, dass so ein gewisser Bildungsaspekt eine ganz große Rolle spielen wird. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann darf man auch eins nicht vergessen. Also was ganz toll ist am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ist, es gibt ja da das junge Theater, was Klaus Schumacher leitet. Das ist ja nach wie vor einer der entscheidenden und wichtigen Säulen dieses Theaters. Und natürlich ist gerade was jetzt Jugendbildung angeht, Kindertheater, steht dieses Schauspielhaus was einzigartig da mit diesem jungen Schauspiel. Es wird nicht mehr im Malersaal sein, sondern in Altona, in der Gaußstraße. Das finde ich wiederum sehr aufregend. Ja, das wird ja so ein Theaterzentrum mehr oder weniger. Das finde ich ganz toll, weil Altona ist ja auch ein Stadtteil, so wie ich Altona bisher wahrgenommen habe, ist ein sehr familienfreundlicher Stadtteil und sehr durchmischt. Ich finde es ganz wunderbar, da vertreten zu sein und auch gerade mit der Jugendarbeit vertreten zu sein. Das junge Schauspiel, das darf da einfach nicht unerwähnt bleiben, weil das wirklich da doch einen ganz, ganz großen Beitrag leistet, auch mit der Theaterpädagogik zusammen einen ganz, ganz großen Beitrag leistet. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt im, in Anführungsstrichen, Mutterhaus auch einige Sachen im Programm, die, wie soll ich sagen, neue Wege geht in die Stadt hinein.
In den Kulturfragen hörten Sie die scheidende Intendantin des Schauspiels Köln, Karin Bayer, im Gespräch mit Karin Fischer.